Wer mich besser kennt, der weiß, dass es eine Sache gibt, die ich besonders gern mache, die ich liebe. Und das ist das Bergwandern. Also muss man unterscheiden zwischen Bergwandern und Bergsteigen. Bergsteigen ist so mit Anseilen, mit Seilen, das mache ich nicht, aber Bergwandern. Und das Besondere am Wandern ist für mich der Moment, wenn man so die Spitze eines, ich gehe dann bis 1600 bis 2000 Meter hoch, den hohen Berg dann so nach mehreren Stunden dann erreicht hat. Und wenn ich dann so völlig erschöpft, aber wirklich überglücklich den Blick über die weite Berglandschaft schweifen lasse, dann ist das für mich so ein ganz besonderer, ich würde sagen, aus meiner Sicht fast heiliger Moment. Beim Anblick der Bergkulisse befällt mich so eine gewisse Ehrfurcht vor Gott. Ich mache mir dann bewusst, dass diese gewaltigen Berge, diese Bergmassive, die hat jemand geschaffen, der noch viel größer, noch viel stärker ist als so ein Berg. Und dann wird mir bewusst, dass dieser gewaltige Gott mein Gott ist und ich bin sein Kind. Und das ist absolut faszinierend. Und ich glaube, dass nicht nur ich, sondern viele andere Bergwanderer oder Bergsteiger irgendwie ähnlich empfinden. Nicht unbedingt, dass sie gleichen Bezug zu Jesus und Gott haben, aber eine gewisse Ehrfurcht davor haben. Und ich glaube auch, das ist der Grund, warum viele auf vielen europäischen Bergen Bergkreuze errichtet wurden. Das ist so ein bisschen Bezug zu machen, da gibt es etwas Größeres als wir Menschen. Da gibt es noch einen Gott, der herrscht und regiert. In der Bibel, wer sie ein bisschen genauer kennt, wird feststellen, dass es da viele tolle Bergerlebnisse gibt. Ein Bergerlebnis zum Beispiel ist ein ganz entscheidendes gewesen. Das war damals, als Mose auf den Sinai-Berg gestiegen ist. Und dann war da alles, also das Volk durfte nicht mit, sondern nur Mose. Und dann war er auf dem Berg und dann ist ihm Gott mehrere Tage begegnet. Und dabei hat Mose dann die Gebote bekommen und Gott hat seinen Bund mit ihm und dem Volk geschlossen. Es gibt aber auch noch ein anderes tolles Bergerlebnis und davon haben wir gerade gehört. Das steht in Johannes, in Matthäus Kapitel 17. Und das wollen wir uns heute mal anschauen. Matthäus beschreibt dort, dass Jesus nach 6 Tagen Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit auf einen hohen Berg nimmt. Man kann sich schon fragen, was war denn so Besonderes darin, was da oder Wichtiges vor 6 Tagen gewesen, dass eben Matthäus diese Sache bewusst irgendwie erwähnt? Was war vor 6 Tagen? Und das ist wichtig, um zu verstehen, was dann passiert. 6 Tage vorher war es nämlich so, da hat Petrus ganz deutlich ausgesprochen, wer Jesus ist. Er hat erkannt, dass Jesus der Messias ist. Das ist er. Und gleichzeitig, ein paar Sekunden nach diesem glasklaren Bekenntnis, erkennt Petrus eigentlich nicht, was der Messias tun wird. Er erkennt, wer es ist, aber er erkennt nicht, was dem Messias bevorsteht. Nämlich als Jesus vor seinen bevorstehenden Leiden spricht, da will das Petrus gar nicht hören. Es passt nicht in sein Bild, dass der Messias leiden muss. Das gibt es nicht. Das passt nicht zu einem Gott. Und deswegen weist er das so zurück. Aber Jesus lässt nicht locker. Weil er weiß, er wird leiden und weil das zum Teil oder zum Messias sein dazugehört, dass er leiden muss, spricht Jesus seit diesem Zeitpunkt immer wieder von seinem Leiden. Und das bedeutet, dass Jesus seine Jünger vorbereiten will, ich werde bald leiden, macht euch bewusst, ich werde leiden. Auch wenn sie das gar nicht so aufnehmen können und gar nicht akzeptieren wollen. Das wird einerseits deutlich. Etwas anderes, was Jesus da deutlich macht, und das fasziniert mich auch, ist, dass Jesus damit, indem er erzählt, was ihn erwartet, er nicht nur zeigt, dass er hundertprozentig Gott ist, sondern dass er auch hundertprozentig Mensch ist. Ein Mensch wie du und ich. Und indem Jesus seine Jünger teilhaben lässt an dem, was ihm passiert, dass er seine Emotionen rauslässt, weil da hat er keine Lust aufs Leiden. Und indem er es erzählt, lässt er sie teilhaben an seinen Empfinden. Er sagt, das bewegt mich innerlich und das will ich euch mitteilen. Er zeigt, dass er Ängste, zum Teil Todesängste hat vor dem, was dann auf ihn erwarten wird. Und er zeigt noch etwas anderes. Er macht uns deutlich, weil wir manchmal denken, ja, das ist ja ganz Gott gewesen und er hatte alles im Griff und er wird die schwierigsten Momente so einfach nur fest geglaubt haben. Nein, er war ganz Mensch und er hatte Glaubenszweifel in dem Moment. Und er zeigt eben damit an, dass man manche Situationen, die für uns vielleicht auch schwierig sind, auch er hat nicht einfach das wegbeten oder wegglauben können, sondern er musste es durchleben. Das gehört zu seinem Menschsein dazu und es gehört auch zu unserem Menschsein dazu. Und das Tolle an der ganzen Sache ist, weil er so ganz Mensch war, dass Jesus uns deutlich macht, ich kenne auch deine Todesängste, ich kenne deine Nöte, ich kenne deine Ängste, deine Hoffnungslosigkeit, ich kenne sie, ich habe das alles selbst durchlebt. Und deswegen verstehe ich das, was du durchmachst. Und deswegen kannst du jederzeit zu mir kommen und ich teile das mit dir. Weil Jesus sein bevorstehendes Leiden und seinen Tod so beschäftigt hat, zieht er sich mit seinen Jüngern von dem Alltagsgeschehen, den Alltagstrott zurück und zieht sich zurück. Er weiß, er braucht jetzt einen Ort, einen stillen Ort, um Gott begegnen zu können. Und das ist für mich so ein Zeichen auch für uns, dass wir uns bewusst machen, wenn uns Dinge zutiefst beschäftigen, wir sagen, wir kommen damit nicht klar, dann brauchen wir nicht Ablenkung, da brauchen wir nicht etwas, um irgendwie mal nicht mehr an das zu denken. Manchmal hilft das, aber manchmal ist es viel wichtiger, dass wir einen Ort uns suchen. Das muss nicht ein Berg sein, das ist nicht entscheidend, sondern ein Ort, wo wir Ruhe haben und wo wir mit Gott alleine sind, wo wir Gott die Möglichkeit geben, dass er zu uns reden kann, dass er uns begegnen kann. Und das braucht unser Herz und das stärkt unser Herz. Matthäus berichtet, dass sich Jesus in die Abgeschiedenheit eines hohen Berges zurückzieht. Und da gibt es viele Spekulationen, wenn ihr Kommentare lest, ja eigentlich, das ist der Berg und der Berg, es ist Tabor und so. Ich favorisierte, dass es der Berg Hermon ist. Und zwar aus dem Grund, weil Jesus die letzte Zeit in der Stadt Caesarea Philippi aufgehalten hat. Und das ist nahe am Berg Hermon. Aber das ist alles nicht entscheidend. Es ist nicht entscheidend, welcher Berg es ist. Sonst hätte Matthäus auch erwähnt. Aber das ist ihm nicht wichtig. Sondern es geht darum, dass er da auf die Einsamkeit sucht. Und viel mehr hat mich die Sache beschäftigt, warum hat er denn eigentlich Johannes und dessen Bruder Jakobus, und Petrus, warum hat er die drei denn mitgenommen? Und ein Grund ist sicherlich, dass es damals vom alttestamentlichen Zeugenrecht her so war, dass wenn man irgendwas Wichtiges bezeugen wollte, musste man zwei oder drei Zeugen angeben. Anders ging das nicht. Und das ist wirklich ein sehr bedeutender Moment. Und Jesus wollte, dass das festgehalten wird, dass die Leute wissen, das hat's gegeben. Aber auch wenn dieses Zeugenrecht wichtig ist, hat mich noch etwas anderes beschäftigt, weil es ist sehr auffällig, dass Jesus an dieser und an vielen anderen Stellen auch immer genau diese drei Jünger mitnimmt. Immer den Petrus und die beiden Brüder Jakobus und Johannes. Immer die zwei. Und ich habe mich gefragt, warum ist das denn so? Es ist doch nicht gerecht, er hätte doch mal jeden mal von seinen 12 Jüngern mal mitnehmen können. Nee, er nimmt immer diese drei mit. Und meine Vermutung ist, einerseits, dass man erstmal, oder muss erkennen, was ist denn mit den dreien später? als die erste christliche Gemeinde gegründet wurde in Jerusalem, da waren es die drei, die da maßgeblich die Gemeinde geleitet hatte. Und Jesus erteilt ihnen so eine spezielle Schulung nochmal, dass sie das alles so begreifen, dass sie mitleben, was ist wichtig. Weil sie waren Zeugen nachher auch besonderer Art. Und da war es wichtig, dass man erstmal Leute hatte, die das live erlebt hatten. Also es ist eine spezielle Schulung, die Jesus ihnen schenkt nochmal. Und es gibt noch etwas anderes, was ich glaube, und das passt nicht so ganz in unserem Bild immer, weil wir denken, naja, Jesus hat ja jeden lieb, er war ganz Mensch. Und er hatte Menschen, die konnte er mehr leiden und weniger leiden. Es waren Menschen, die waren ihm näher und weniger nah. Und ich glaube, dass die drei Personen Menschen waren, denen er besonders nahe war, die ihm wichtig waren, die er gebraucht hat. Und deswegen hat er die drei in seinen schwersten Kämpfen, besonders in diesem Gebetskampf im Garten Gethsemane, wo er Blut und Wasser geschwitzt hat, hat er die drei gebraucht. Er hat Weggefährten gebraucht, damit er mit ihnen seine Angst, seine Not teilen kann und dann in das Leiden hineingehen kann. Dass Jesus in seinen schwersten Kämpfen, Glaubenskrisen, andere Menschen gebraucht hat, das ist auch für uns ein Hinweis. Wenn wir geistlich zu kämpfen haben, dann sollten wir nicht den Fehler machen und uns allein zurückziehen, allein sein. Sondern wir sollten uns Menschen suchen, Christen suchen, mit denen wir unsere Not teilen können. Es gibt Momente, wo wir keine Worte mehr finden zum Beten. Und dann gibt es Menschen, die uns begleiten und die finden Worte und die können für uns beten. Und es gibt Momente in unserem Glauben, da haben wir keinen Funken Glauben mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt. Ich kenne Momente, da denke ich, das gibt's nicht mehr, da ist nichts mehr. Und dann brauche ich Menschen, die für mich glauben, mir wieder Mut machen. Jesus hat Angst vor dem, was ihm erwartet. Und er nimmt seine drei Jünger mit sich und er sucht die Gemeinschaft mit Gott, seinem Vater. Und dann erlebt er, wie Gott auf verschiedene Weise wirkt. Gott schickt zuerst einmal die zwei der wichtigsten Männer des Alten Testamentes. Das ist Mose und es ist Elia. Mose, der für die Gesetzgebung und für die Befreiung des Volkes Israel steht und dann auch für den Bund. Und Elia, einer der größten Gottesmänner, der so wahnsinnig verrückte Sachen erlebt hat, wie am Berg Karmel und andere Sachen. Das waren Leute, die waren wichtig in Israel. Und die Frage ist, warum hat Gott denn die zwei geschickt? Warum hat er denn die dahin geschickt und was haben die denn sich miteinander geschwätzt? Was war denn so wichtig? Man kann fragen, was ist, Matthäus schildert das nicht, aber im Parallelbericht Lukas, da erfahren wir, dass die drei sich über Jesus Sterben und Leiden unterhalten haben. Und es liegt dann sehr nahe, dass die beiden Jesus gestärkt haben, dass er weiter den Weg geht, den er bisher gegangen ist. Jesus war verzagt und er war ganz Mensch und er wusste nicht, soll ich noch weitergehen? Und da war es wichtig, dass da zwei kommen, die ihm sagen, doch, mach da weiter, halt durch. Und ich denke mir, Mose, der wirklich ja auch sein Volk mit viel Widerständen geführt hat, der aber sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat, der wird Jesus gesagt haben, weißt du, ich habe was Großes gemacht, aber dein Auftrag, der ist noch viel größer, viel wichtiger. Es geht um die Befreiung der ganzen Menschheit von Tod und Sünde. Das musst du durchhalten, halt durch, mach weiter. Und du bist der Einzige, der das überhaupt kann. Es kann kein Mensch deine Rolle übernehmen. Du bist Gott selbst, nur du bist sündfrei und du kannst diesen Weg weitergehen. Halt weiter durch. Jesus erfährt also Mut, Zuspruch von diesen beiden Gottesmännern. Und dann passiert noch etwas anderes. Gott spricht ganz persönlich Jesus in diesem Moment an. Im Parallelbericht heißt es, dass eine Stimme Gottes erschien und sagt, du bist mein geliebter Sohn. Und wir erinnern uns, einige Zeit vorher, als Jesus getauft wurde, da kam auch die Stimme Gottes runter. Du bist mein geliebter Sohn. Und was war danach? Nach diesem Zuspruch ist Jesus in die Wüste geschickt worden vom Heiligen Geist und wurde vom Teufel massiv attackiert. Und jetzt ist es dasselbe. Wieder erfällt er diesen Zuspruch, du bist mein geliebter Sohn. Und dann geht er in das Leiden und in seinen Tod hinein. In meinen Glaubenskrisen, die ich immer wieder auch erlebe, die mich packen, da gibt es etwas, was mir immer wichtiger wird. Und das ist das, dass ich weiß, wer ich in Jesus Christus bin. Es ist toll und es tut gut zu wissen, dass ich eine Berufung von Gott als Prediger habe. Es ist gut zu wissen, dass ich etwas leisten kann, dass ich auch etwas auf die Beine stelle, dass ich etwas mache. Es tut unheimlich gut zu wissen, dass Menschen mich mögen, das ist wichtig. Aber in wirklichen Glaubenskrisen merkt man, da hält das nicht. Da fällt das so weg und dann braucht man etwas, da braucht man so seine Zusage, seine Identität in Gott, dass Gott einem sagt, wer man ist. Und das tut Jesus dann. Er sagt dann zu mir, Björn, du bist mein geliebter Sohn. Und das Gleiche, das gilt auch für euch. Nicht dein Beruf, nicht das, was du geleistet hast, was du tust, was du kannst, nicht deine Stellung auf deinem Beruf oder in der Gesellschaft oder in der Familie, das ist wichtig. Sondern dein Wert liegt allein an den, der dich geschaffen hat, der dich liebt und der zu dir sagt, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Und ich lade dich ein, probiere es mal aus, wenn du Anfechtung hast. Dann zieh dich zurück, suche die Nähe Gottes, suche einen Ort, wo du weißt, da habe ich Ruhe, ich bin ungestört, da kann Gott mir begegnen. Und dann lass Gott dir zusagen, wer du bist in Christus. Lass dir sagen, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und das wird dich stärken, so wie es Jesus gestärkt hat, dann weiter in den Alltag zu gehen. Mit diesen Ereignissen auf dem Berg Hermon verfolgt Gott aber nicht nur die Absicht, jetzt Jesus zu stärken, sondern er will uns noch zwei Dinge zeigen. Indem Jesus Körper verwandelt wird, verändert sich sein Körper in ein unbeschreibliches, oder er hat ein unbeschreibliches göttliches Licht, wird sein Körper getaucht. Und er will damit deutlich machen, den ihr jetzt da seht, das ist nicht nur ein Mensch, das ist was Übernatürliches, was Göttliches, das ist Gott selbst, den ihr jetzt dort seht. Und ihn, diesen allmächtigen und heiligen Gott, dem sollt ihr dienen, dem sollt ihr nachfolgen und nichts anderem. Er ist der Alleinige. Also es geht um die Göttlichkeit Jesu. Und gleichzeitig zeigt Gott mit Jesu Verwandlung noch etwas anderes. Er zeigt uns, es gibt eine Ewigkeit. Obwohl Jesus auf dem Berg unverwechselbar er selbst bleibt, verändert er sich in seiner äußeren Erscheinung doch so stark, dass er merkt, das ist nicht normal. Und ich glaube, ähnlich muss Jesus nach seiner Auferstehung anders ausgesehen haben. Und diese Umgestaltung zeigt uns, dass unser Körper, den wir hier jetzt gerade auf dieser Erde haben, eben dann, wenn wir auferstehen werden, nicht behalten haben. Wir werden einen neuen Körper bekommen. Ganz neu und er wird anders sein. Es wird ein Auferstehungskörper sein. Und deswegen gewährt uns Gott einen Einblick in die Ewigkeit, indem er uns zeigt, wie da so eine Verwandlung stattfindet. Und er gibt uns noch einen weiteren Einblick und das ist, dass diese zwei Männer, Mose und Elia, auftreten. Man muss sich überlegen, das ist ja nichts Normales, dass auf einmal zwei auftreten, die eigentlich schon längst verwest sind. Die treten auf. Und Gott zeigt, hier mit dem Tod hört das nicht auf, das Leben geht weiter. Und wenn ihr mit mir lebt, werdet ihr in der Ewigkeit bei mir sein. Für Petrus muss dieses Ereignis da auf diesem Berg der Verklärung einen tiefen Eindruck hinterlassen. Viele Jahre später, als er einen seiner Briefe schreibt, der erwähnt hat, dass er nicht an ausgeklügelten Mythen und Fabeln irgendwie geglaubt hat, sondern dass dieses Erlebnis, natürlich auch die Auferstehung, etwas ist, was die Realität war. Er hat es mit seinen eigenen Augen gesehen. Und auch bei Johannes muss dieses Ereignis total beeindruckend gewesen sein. Auch er schreibt irgendwann in seinen Briefen später von diesem Ereignis, was sie selbst gesehen haben und ist da immer noch fasziniert von. Petrus und die Jünger, die erleben mit der Erscheinung von Mose, Elia, die Umwandlung von Jesus, das herrliche Licht, den Frieden und diese Zufriedenheit, die sie erleben in diesem Moment, etwas zu sagen, das ist so herrlich. Das darf nie aufhören. Und deswegen sagt dann Petrus diesen Spruch, eins weiter, Daniel. Herr, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Der Petrus, der ist so benommen, er ist von diesem herrlichen Gefühl, die einmalige Ereignis, so begeistert. Er hat so ein absolutes heiliges Hochgefühl und er wünscht sich, dass das nie aufhört. Ich kann mir vorstellen, dass es so ähnlich gewesen ist, wie Menschen das so beschreiben, die so eine Nahtoderfahrung gehabt haben. Es ist immer interessant, dass die dann so irgendwie sehen Jesus, manchmal helles Licht, und die erfasst so einen tiefen Frieden. Und die sind dann schon so halb tot, noch nicht wirklich tot, und dann lösen sie sich irgendwie raus. Sie sehen dann unten ihren Körper dort liegen, aber können genau sehen, dass, was die Menschen um sie herum reden, um ihren Körper und was da ist. Und sie sehen sich selbst. Und die meisten sagen, das ist ein unbeschreibliches Gefühl, es muss so herrlich sein, da will ich nicht mehr weg. Und dann kommt das ja, dass die Leute wieder zurückgehen in den Körper und dass sie dann sagen, das war der schlimmste Moment meines Lebens. Wieder zurück in dieses Leben. Ich wollte weiter da bleiben, ich wollte nicht weiterleben. Und Petrus möchte diesen, so stelle ich mir vor, dass es ein ähnlicher Moment ist, diesen großartigen Augenblick für immer verlängern. Und indem er dann einfach 3 Hütten baut, dann seid ihr immer da und dann werden wir dieses Erlebnis immer haben. Er hat keine Lust mehr, in die Gefilde des Alltagslebens, in dieses langweilige Leben zurückzukommen. Er möchte viel lieber immer in dieser Glanz und der Herrlichkeit bleiben. Gott soll mit seiner Macht und Herrlichkeit und Schönheit immer ihn umgeben. Und ich sage euch ehrlich, ich glaube, ich möchte das auch. Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Ist das nicht so, dass wir manchmal so diesen Wunsch haben, immer in Gottes Frieden so eingetaucht zu sein, immer so zu leben, Gott immer spürbar nah zu haben, immer seinen tiefen Frieden zu haben, einen Frieden, der dann so überhaupt nicht aufhört. Alle unsere Ängste und Nöte, die sind für immer weg. So ein Zustand, den wünschen wir, den wollen wir doch, dass der nie aufhört. Und ich glaube, dass Menschen, die ohne Gott leben, genau deswegen sich in alle möglichen Dinge tun, sich in die Arbeit stürzen, Urlaub oder Extremsport betreiben, dass sie sich Fernsehen, Internet zuballern, dass sie Alkohol und Drogen nehmen, dass sie sich in exzessive sexuelle Erfahrungen oder spirituelle Erfahrungen in Esoterik anders machen. Alle wollen, haben diesen Wunsch, endlich das zu erleben, diesen Frieden. Damit dann dieser Alltag, der quälende Alltag einen nicht mehr beschäftigt. Auch wir als Christen kennen doch diese Momente in unserem Leben. Ich weiß nicht, ob ihr Momente hattet, wo ihr mal so ganz nah Gott wart und ihr dachtet, boah, jetzt herrlich Gott. Und wo ihr denkt, ja, da will ich will nicht zurück. Und ich glaube, dass Gott uns so Verklärungsmomente auch schenkt, genau wie er es bei Petrus und den Jüngern getan hat. Aber diese geistlichen Höhepunkte hören irgendwann auf. Solange wir auf dieser Erde hier leben, ist dieser Zustand nicht unendlich. Das werden wir in der Ewigkeit erleben, aber jetzt noch nicht. Und ich glaube, Gott möchte, und das ist mir die Frage mit diesen Erfahrungen, wie wir sie deuten, was wir damit anfangen. Gott möchte nicht, dass diese Höhenflüge, oder wenn wir den Höhenflügen nicht bei uns erreichen, dass wir uns aus unserem Leben so herauskatapultieren und sagen, es interessiert mich alles nicht mehr, ich will mit dieser Welt nichts zu tun haben. Nein, sondern ich glaube, dass Jesus uns für die Welt zurüstet mit diesen Momenten. Jesus hat diesen heiligen Moment erlebt auf dem Berg der Verklärung. Er hat das erlebt. Aber Gott hat ihn danach wieder in das Leben zurückgeschickt, ins Leiden und ins Tod, in den Tod. Und das ist für uns wichtig, dass wir nicht sagen, diese heiligen Momente, die müssen jetzt dauerhaft sein, so schön das wäre. Nein, es geht wieder zurück ins Leben und dazu dienen diese Momente. Bei den Jüngern sehen wir, dass dieses Hochgefühl der Jünger nur so lange anhält, bis plötzlich Gottes Stimme zu hören ist. Als dann Gott sagt, du bist mein geliebter Sohn. Und das Reden Gottes versetzt die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen mit dem Gesicht zur Erde. So beschreibt es Matthäus. Diese wunderbare, herrliche Atmosphäre, die schlägt plötzlich in Angst, sogar Todesangst um. Und wenn wir uns die verschiedenen Geschichten der Bibel mal anschauen, wo Menschen direkt oder indirekt mit Gott etwas zu tun bekommen, mit dem lebendigen Gott, dann werden wir immer wieder diese Reaktion erleben. Die Menschen haben plötzlich Todesängste. Sie haben Todesängste, weil sie merken, dass sie mit dem lebendigen Gott zu tun bekommen haben. Und sie wissen genau, vor diesem Gott kann ich nicht bestehen. Das ist ein heiliger, gerechter Gott. Und ich bin, wer bin ich denn? Diese göttliche Lichtgestalt, die passt nicht zu mir. Und eigentlich müsste Gott mich jetzt vernichten. Ich habe keine Chance. Und genau aus diesem Grund werfen sich die Jünger zu Boden, weil sie diese Erkenntnis auf einmal haben. Da ist der heilige Gott, der spricht. Und während sie da auf dem Boden sind und dann noch so schlottern am ganzen Körper, tritt Jesus an sie heran, er berührt sie und er sagt ihnen, steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Durch diese Worte blitzt das pure Evangelium durch. Obwohl sie wissen, sie haben nur den Zorn Gottes verdient, stehen sie nun, weil Christus da ist, unter dem Schutz und der Gnade Jesu. Sie haben nichts geleistet, damit sie das bekommen. Sie haben es überhaupt nicht verdient. Sie können Gott nichts vorweisen. Und trotzdem sagt Jesus, keine Angst. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ihr steht unter meiner Gnade. Und das sollen wir uns wissen. Wir, wenn wir mit Jesus leben, dann gilt uns das Gleiche. Egal, was wir bisher gemacht haben. Egal, wie gottlos wir waren, wie unsere Woche gewesen ist und was da gewesen ist. Wenn wir uns an Jesus halten, dann sagt Jesus zu uns, steh auf, du brauchst dich nicht zu fürchten. Wir stehen jeden Tag, jede Sekunde unter der Gnade Gottes. Sie ist nicht verdient, sie ist ein Geschenk. Jesus will, dass wir leben und nicht vor Angst auf dem Boden liegen und uns nicht mehr rühren. Und dann heißt es, und als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr außer Jesus. Das finde ich einen beeindruckenden Satz. Das klingt so auf den ersten Moment so ziemlich frustrierend, finde ich. Gerade eben haben sie doch noch so emotional geistiges Hochgefühl erlebt, mit Licht und Emotionen und Gefühlen, alles was da war. Die Begegnung mit den zwei tollen Gottesmännern und dann plötzlich, jetzt im Nebenmoment, alles ist nüchtern, normal. Und da ist nur noch Jesus. Und genau das ist doch manchmal auch unsere Erfahrung. Nach einem geistlichen Hochgefühl, nach etwas, was wir positiv erlebt haben, erleben wir plötzlich den stinknormalen Alltag wieder. Doch genau dann gilt das, was auch die Jünger jetzt erfahren durch Jesus. Auch wenn wir die Nähe Gottes dann nicht spüren, wenn unser Glaube so, ich nenne es mal, nach Erde schmeckt, wenn wir beim unseren Alltag zu bekämpfen haben, dann ist Jesus trotzdem da. Er steht uns zur Seite, er nimmt uns bei der Hand. Nur auf ihn allein sollen wir in diesem Moment schauen. In der ganzen Nüchternheit und in Abgründen unseres Lebens ist Jesus bei uns. Er lässt uns nicht allein. Und das bringt mich zum Anfang, dem Einstieg der Predigt zurück, und ich möchte es mit einer Metapher bringen. Wenn ihr vielleicht irgendwann mal auf einen Berg steigt, dann genießt diesen herrlichen Panorama, dieses Bergpanorama, genießt es. Erlebt die herrliche Schöpfung Gottes und vielleicht erlebt ihr auch die Nähe Gottes in dem Moment. Doch auch so ein Bergtrip, der geht irgendwann wieder zu Ende und ihr müsst wieder ins Tal hinunter, in den Alltag, in den profanen, manchmal langweiligen, anstrengenden Alltag. Doch dann dürft ihr auch wissen, Jesus ist jede Sekunde da. Jesus reicht. Ihr braucht nicht mehr. Jesus reicht, er allein. Amen.